Das große Abenteuer HRM. Dein Podcast für deine Karriere im Personalmanagement. Mit Tipps und Tricks von deiner Gastgeberin Diana Roth.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM. Schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin. Ich coache, ich unterstütze, ich begleite insbesondere Frauen, die im Personalmanagement arbeiten, in ihrem täglichen Spagat, den sie doch zwischen den Häuptlingen und Indianern machen. Und heute mit einem etwas heiklen Thema, und zwar, wie gehe ich mit der Situation um, wenn jemand in meinem Betrieb, also dort, wo ich arbeite, sexuell belästigt wird und ich als HR-Person hier mich einmischen muss, beziehungsweise angefragt werden muss, wie begleite ich den Prozess? Achtung, in diesem Podcast werde ich nicht auf die rechtlichen Gegebenheiten eingehen. Dafür bin ich, glaube ich, auch nicht die richtige Person, sondern ich möchte euch vor allem einen Impuls geben, was man unter sexueller Belästigung am Arbeitsplatz versteht. Ich meine, es ist ja im Moment in aller Munde mit dieser MeToo-Geschichte. Und dann vor allen Dingen, wie du als Personaler, als Personalerin damit umgehst. Und hier blende ich natürlich aus, dass in den verschiedenen deutschsprachigen Gebieten wie Schweiz, Österreich und Deutschland sicherlich unterschiedliche Gesetzgebungen sind. Und daher gehe ich heute auf den Beratungsansatz ein, den du wahren sollst in dem ganzen Prozess. Okay, also ich hatte vor just einer Woche in einer Schule in Basel Unterricht von 20 angehenden HR-Fachleuten zusammen mit einer Juristin. Es ging um das Thema sexuelle Belästigung. Grundsätzlich, sexuelle Belästigung ist ja eine Form der Verletzung der persönlichen Integrität. Und das Schweizer Arbeitsgesetz verpflichtet ja den Arbeitgeber, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der persönlichen Integrität der Arbeitnehmenden vorzusehen. Also das Arbeitsgesetz gibt Vorgaben. Und unabhängig von Geschlecht, Zivilstand oder Alter oder Aussehen, Ausbildung oder auch beruflicher Position können alle Opfer von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz werden. Und die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann mit Worten, mit Gesten oder Taten ausgeübt werden. Das einmal grundsätzlich zur Definition. Okay, was versteht man also auch unter dem Begriff sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Im Grunde ist es jedes Verhalten mit einem sexuellen Bezug aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das, und das ist jetzt sehr wichtig, das von einer Seite unerwünscht ist und eine Person in ihrer Würde verletzt. Also wichtig, es muss von einer Seite unerwünscht sein. Es geht hier nicht um einen harmlosen Flirt, der auf beiden Seiten okay ist, oder es geht auch nicht um eine anbahnende Beziehung unter Arbeitskollegen von beiden Seiten akzeptiert. Darum geht es nicht. Die Belästigung kann von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausgehen, aber auch von Angehörigen von Partnerbetrieben, und jetzt kommt das Wichtige, oder auch von der Kundschaft des Unternehmens. Also auch wenn ein Kunde einen Mitarbeiter sexuell belästigt, hat der Arbeitgeber, in der Schweiz auf jeden Fall, dafür zu sorgen, dass der Kunde das unterlässt, weil der Arbeitgeber ist verpflichtet, Mitarbeiter zu schützen. Ja, und was gehört zur sexuellen Belästigung? Das ist zum Beispiel das Vorzeigen, das Aufhängen und auch das Auflegen und Verschicken von pornografischem Material oder auch elektronisch. Aber auch, das kennen wir alle, diese anzüglichen Bemerkungen und sexistischen Witze. Dann natürlich jeglicher unerwünschter Körperkontakt oder Berührung. Also diese zufälligen Berührungen am Kopierer können natürlich wirklich Zufall sein, wenn es sehr eng ist, aber man kann auch auf der einen Seite das Bemerken, das ist aber jetzt Absicht. Also, Annäherungsversuche und auch Druckausübung, um zum Beispiel ein Entgegenkommen sexueller Art zu erlangen, oft natürlich verbunden mit dem Versprechen von Vorteilen oder dem Androhen von Nachteilen. Ja, das ist einfach mal zur Begrifflichkeit, das ist mir auch noch wichtig, weil ich glaube, da besteht zu viel Missverständnisse. Also wirklich wichtig ist, dass es von einer Seite unerwünscht ist, dass es in der Würde verletzt und dass es einen sexuellen Bezug haben muss und dass es einfach verschiedene Kriterien hat. Ja, und was machen wir damit, wenn das in unserem Unternehmen passiert und uns wird das angetragen, jemand geht auf uns zu oder der Betrieb ist auch so klein, dass wir das als Personaler, Personalerin beobachten können? Das Wichtigste ist die Prävention. Ich habe das auch lernen müssen. Prävention, bevor überhaupt was passiert, ist absolut wesentlich. Und das bedeutet eine klare Position der Geschäftsleitung. Und die Geschäftsleitung ist so ein Schlüssel in dem Ganzen. Sie muss sich für einen respektvollen Umgang stark machen. Ja, und dazu gehört natürlich auch, dass eine entsprechende Arbeitsorganisation besteht und eine entsprechende Führungskultur. Und die Führungskultur, die muss auch dafür sorgen, dass ein konstruktives Zusammenarbeiten möglich ist und dass jede einzelne Person wertgeschätzt ist und sich wertgeschätzt fühlt. Und dazu sollte auch gehören, dass jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeitende in deinem Betrieb wissen sollte, an wen er sich wenden kann, um Unterstützung zu bekommen, wenn es solche Vorfälle gibt. Bei großen Unternehmen sind das Vertrauenspersonen, die idealerweise darauf ausgebildet werden sollten. Bei kleinen Unternehmen ist es die Personalverantwortliche oder der Personaler, die erste Ansprechperson ist. Meine Empfehlung an euch, Prävention. Prävention heißt, ein Reglement, ein extra Reglement zu machen, wo das Thema Mobbing, sexuelle Belästigung etc. abgehandelt wird und wo man versteht als Mitarbeiter, als Führungskraft, was das überhaupt ist, was das bedeutet und exakt, wie man vorgehen muss. Und da werden euch sicherlich Juristen zur Hand gehen können. Es werden auch Mediatoren oder Leute, die genau auf dem Bereich ausgebildet sind. In der Schweiz gibt es ganz, ganz tolle Plattformen, wo man sich ganz viel Informationen herunterladen kann, Muster. Und das werde ich jetzt hier nicht nochmal extra bedienen. Wichtig ist für mich, dass ihr als Personaler im Sinne des Gesetzgebers handelt. Und in der Schweiz ist das Obligationenrecht, da ist der Artikel 328 sehr wichtig. Dann, dass ihr im Sinne des Unternehmens handelt und, wichtig, genauso im Sinne der Betroffenen und Beteiligten. Betroffene und Beteiligte, die sind sehr emotional bei dem Thema und da ist es extrem wichtig, einen neutralen Rahmen zu haben. Und wir Personaler oder Personalerinnen sind keine Richter und auch keine kleinen Richter in dem ganzen Prozess. Deswegen ist es so wichtig, präventive Maßnahmen vorher einzuleiten. Klare, glasklare Botschaften auszusenden und ganz besonders die Führungskräfte und die Geschäftsleitung zu sensibilisieren. Ihr müsst eine Handlungsunterstützung gemäß Gesetz bieten und diesen Prozess begleiten, wenn der dann bei euch gemeldet wird. Ja, kommen wir doch jetzt nochmal zu der Rolle, zu deiner Rolle bei dem Thema, wenn das Thema nun an dich herangetragen wird. Es gibt zwei Gebote, die für mich in dem Ganzen sehr wichtig sind und ich möchte sie dir auch jetzt hier näher bringen. Meine Meinung ist, dass die Neutralität der Personalabteilung, des Personalverantwortlichen über alles steht. Neutral und fair sein. Kein Richterspiel. Und die absolute Vertrauensbasis. Wenn der oder die Mitarbeiterin kein Vertrauen zu dir haben, dann bist du nicht die richtige Person. Dann muss die Person weiterleiten und da empfehle ich immer, Vertrauenspersonen entweder im Unternehmen zu haben oder auch externe Vertrauenspersonen. Es gibt zum Beispiel Anwälte oder Mediatoren, die genau diesen Bereich abdecken. Was man auch nicht machen sollte, wenn so ein Fall passiert, also wenn das an dich herangetragen wird, A wird von B belästigt und du, lieber Arbeitgeber, du musst jetzt was machen, dass man nicht in einen, ich sage mal, blinden Aktionismus verfällt. Bei allem, was man tut, muss der betroffene Mitarbeiter, und wir nennen diesen betroffenen Mitarbeiter jetzt, ohne die Lage zu verstehen oder zu definiert zu haben, Opfer, damit ihr so wisst, wovon ich spreche, der oder die müssen mit deinen Handlungen einverstanden sein. Das muss transparent vermittelt werden. Und man muss die Person und ihr Anliegen ernst nehmen. Und dieses Ernstnehmen fällt manchmal schwer, weil man selbst schon ja verschiedene Sachen erlebt hat und weiß, dass das für einen eigentlich nur eine Kleinigkeit ist, aber für die Person wirklich ernstzunehmend in der Würde verletzt fühlt. Ich frage den Mitarbeiter immer, wenn er zu mir kommt und so etwas meldet, was willst du von mir? Möchtest du einen Rat? Möchtest du eine Einschätzung oder möchtest du eine klare Handlung? Und rechtlich müsste man so und so vorgehen. Sollte nun ein Mitarbeiter als erstes zum Vorgesetzten kommen oder der Vorgesetzte es bemerken, hat ein Vorgesetzter, ich sage, das betrifft die Schweiz, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, unbedingt die Pflicht, gegen die belästigende Person, also sprich Täter, vorzugehen, und das Opfer, die betroffene Person, zu unterstützen. Und dies als Vorbildfunktion. Ich merke, das ist ganz, ganz schön viel, was ich jetzt hier weitergebe. Aber du musst wirklich verstehen, dass so eine Meldung zur sexuellen Belästigung ein konsequentes, faires, neutrales Vorgehen verlangt. Und das ist einfach sehr wichtig, hier auch die Vorgesetzten mit reinzuholen, die Führungskraft, die diese Person führt. Ganz heikel ist es natürlich, wenn die Führungskraft der Täter ist. Dann geht das Vorgehen natürlich ganz anders vor. Und das HR muss auf jeden Fall die Geschäftsleitung in der Professionalität des Prozesses begleiten. Und wie begleitet die das? Indem sie ja, Sensibilisierungsarbeit leistet, indem sie Aufklärungsarbeit leistet und indem sie bereits schon vorher idealerweise ein Reglement erstellt hat und sicherstellt durch viele Aktionen, dass dieses Reglement auf allen Hierarchiestufen angewendet wird. Jetzt fragst du dich sicherlich, ja, wie soll ich denn sowas sicherstellen? Sicherstellen, das bedeutet, dass man zum Beispiel regelmäßige Informationsveranstaltungen macht, regelmäßige Führungskräfteschulung dazu macht, immer wieder eine Information dazu weitergibt. Also, dass alle Leute wissen, aha, sexuelle Belästigung ist das oder das, das ist nicht ein harmloser Flirt, den beide noch wollen und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass es einfach klar ist. Und dabei ist ganz, ganz wesentlich, dass es schriftlich ist. Es genügt nicht nur, das mündlich zu machen, sondern es muss schriftlich abgemacht werden. Und ich finde es so wichtig, wenn jeder Mitarbeiter ein Papier erhalten hat, sei es bei der Einstellung, sei es bei der Einführung, dass er diesen Prozess verstanden hat, dass er unterschreibt, dass er so ein Hinweisblatt bekommen hat, dass man so sagen kann, Mitarbeiter, du hast gewusst, wie die verschiedenen Prozessschritte sind und wann du dich melden musst. Dies ist in der Schweiz sehr wesentlich, um sich abzusichern, dass man als Arbeitgeber auch sagen kann, jawohl, ich habe meine Pflicht wahrgenommen. Ich habe alle Führungskräfte, alle Mitarbeiter nicht nur informiert, sondern auch regelmäßig darauf geschult. Dann kann kein Arbeitsgericht der Welt den Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Was nicht so ganz alle wissen, ist, dass wenn es zu einer Anzeige kommt oder zu einem offiziellen Verfahren, haben natürlich beide Parteien, und wir nennen sie jetzt Opfer und Täter, und vielleicht ist ja das Opfer der Täter, das möchte ich jetzt alles in den Raum stellen, dürfen Akteneinsicht haben. Aber die Abklärung ist Pflicht. Und deswegen muss es eine neutrale Vertrauensperson in deinem Unternehmen geben. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Du als Personaler musst im Sinne des Gesetzgebers, des Unternehmens und der Betroffenen handeln. Präventive Maßnahmen sind absolut wesentlich und die Führungskräfte und die Geschäftsleitungen müssen sensibilisiert werden und du als Personalerin, du als Personaler musst Handlungsunterstützung bieten und damit eine Begleitung. Nun, wie könnte so eine Art Beratungsgespräch bei dem Thema sexuelle Belästigung vor sich gehen? Und hier möchte ich vorher etwas sagen, was mir sehr, sehr wichtig erscheint. Ich habe es schon am Anfang gesagt, die Basis von so einem Gespräch ist natürlich das Vertrauen. Die Mitarbeiterin, das Opfer, hier als Beispiel, kommt zu dir und sie muss das Gefühl haben, dass sie dir vertrauen kann, dass alles, was sie dir sagt, jetzt erstmal hier in dem Raum bleibt und dass alles abgesprochen wird, wenn irgendwas weitergeht und wer die Information bekommt und wann. Und damit spielen wir quasi mit der Nähe und Distanz. Also wir persönlich müssen unsere eigene Energie als Personaler, als Personalerin in einer gesunden Balance halten. Was für eine Herausforderung. Ich sage euch, ich habe mehrmals solche Prozesse begleitet und dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz ist gerade in dem Prozess doch sehr herausfordernd. Und es gibt Tabus bei dem Ganzen. Also, wenn du zum Beispiel als Personaler oder Personalerin das Problem kennst, schon mal davon gehört hast, aber es selbst auch schon mal durchlebt hast, also zum Beispiel du selber sexuell belästigt wurdest, du selbst mal sehr, sehr stark involviert wurdest in sowas, aber es bis heute nicht gelöst hast, dann ist das Tabu, dass du diese Begleitung übernimmst. Weil du bist noch so selbst mit der ganzen Sache beschäftigt, dass du gar nicht neutral vorgehen kannst. Das heißt, hier abgeben. Weiteres Tabu. Wenn du jetzt ein Personaler bist, der sich dieses Problem überhaupt nicht vorstellen kann, der es fast lächerlich findet, der so eine eigene Einstellung dazu hat, dann darfst du dieses Problem auch nicht annehmen, nicht begleiten, weil du bist in dem Fall lösungsabstinent. Hingegen okay ist es, wenn du das Problem kennst, du hast es in der Ausbildung gehabt oder hier im Blog, im Podcast und du hast es auch schon mal selbst gehabt. Ne? Also ich denke, jeder meiner Freundinnen hat schon mal eine Art sexuelle Belästigung auf verschiedenen Niveaustufen erlebt. Und wenn du es zufriedenstellend für dich gelöst hast, also wenn du selbst das Problem kennst, es schon mal hattest, das schon länger her ist und du für dich eine Lösung gefunden hast und die Lösung könnte zum Beispiel sein, und das hat am meisten Erfolg, das direkt ansprechen, den Mut zu haben, das direkt und dann auch vor anderen anzusprechen, dass man sagt, du sagst immer solche Sprüche, ich mag das nicht mehr hören, bitte unterlass das, aber dazu braucht man natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Das ist mir klar. Und ich schule jetzt in dem Podcast nicht, wie man so etwas macht. Das können andere vielleicht noch viel besser. Ja, und du kannst diesen Prozess auch gut begleiten, wenn du eine Personaler oder Personalerin bist, die dieses Problem selber noch nie gehabt hast, aber dir doch sehr gut vorstellen kannst, weil du es oft gehört hast und bemerkst und fühlst, dass das wirklich ein Problem sein kann. Dann kannst du dich der Sache gut begleitend, neutral annehmen. Und wie gestaltest du nun dieses Beziehungsgespräch, also mit dem Opfer? Wir nennen es weiter Opfer, wir wissen nicht, ob es Opfer ist. Wichtig ist es da, dass du wissen musst, dass du zwei Hüte hast. Zwei Hüte, die du in diesem Gespräch anhast, und zwar wechselseitig. Einmal den Hut der Beratung, zu sagen, wie sind die Prozesse, wie sagt das Gesetz das, und dann den Hut der Personalerin, die vielleicht auch sehr, sehr stark das Unternehmen vertritt. Und Unternehmen wollen im Großen und Ganzen, dass so etwas nicht großartig rauskommt, sondern dass informell lösen. Das ist immer der Ansatz. Und dass es nie zu Gerüchteküche kommt, dass es nie zu Kündigungen kommt. Also das ist immer so der erste Ansatz. Dann muss man auch dafür sorgen, dass man selbst seine Zu- oder Abneigung in dem Gespräch unter Kontrolle hat. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich mal jemand bei mir im Gespräch sitzen hatte, eine sehr, sehr attraktive junge Frau, die mir erklärte, dass sie sexuell von dem Mitarbeiter belästigt wurde. Und ich selbst bemerkte in mir so eine gewisse Abneigung zu der Geschichte, die sie mir erzählt hat. Sie war für mich nicht ganz glaubwürdig. Und das muss man in dem Gespräch im Griff haben. Das muss man komplett ausblenden und sich neutral darauf einlassen. Ich sage ja, eine große Herausforderung. Und schlussendlich muss man auch diese Empathie haben, so im Sinne von, ja, kann ich mich hier wirklich einfühlen? Und das macht eigentlich die Konkurrenz ein, wenn wir sagen, wir sind echt, wir sagen, jetzt berate ich dich und jetzt nehme ich den Hut wieder als Personalerin an. Und auch diese Abneigung, Zuneigung, die wir selbst in uns spüren und die Empathie, die wir haben, das zusammen bildet die Kongruenz, die zu einem echten, guten Beziehungsgespräch im Bewusstsein, dass das alles herausfordernd ist, führt. Wichtig ist auch zu sagen, dass Ratschläge, ich sage bewusst Ratschläge, weil das Wort Schläge so da drin stecken und Schläge sind immer, man haut den Leuten rechts und links paar um die Ohren seine Meinung. Also die eigenen Ratschläge bringen den Mitarbeiter überhaupt nicht weiter. Auch nicht das Verkaufen von eigenen funktionierenden Strategien, so im Sinne von, ah ja, das habe ich auch mal gehabt, da war ich 22 und da habe ich das und das gemacht. Auch das ist in deiner Rolle nicht gefragt. Es sind eigene maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Und man kann da, ich sage mal, so ein Buffet machen, so ein Angebot, das und das und das und das funktioniert. Was funktioniert für dich? Was möchtest du machen? Der Mitarbeiter, der zu dir kommt, der erwartet, dass du die perfekte Lösung ihm servierst. Und das ist nicht Sache des Personalers hier, sondern hier geht es wirklich um eine Beratung, um ein Aufzeigen, was für Möglichkeiten bestehen, um ein Ernstnehmen und auch um eine, würde ich sagen, neutrale, würdiges Gespräch. Gut. Ja, und jetzt ist es aber auch noch wichtig zu wissen, dass man auch schaut, dass man so ein Beratungsgespräch in einem Raum macht, der gut vorbereitet ist, wo es eine Gesprächsstruktur gibt, wo man auch so eine Einleitung macht. Also jetzt insbesondere, wenn das Opfer dir alles erzählt hat und du mit dem Anführungszeichen Täter sprichst, dass er eingeladen wird und klar in den ersten Minuten erfährt, was ist das Ziel des Gesprächs, wie viel Zeit nehme ich mir. Dass man sagt, ich notiere ja alles, ich schicke dir anschließend das Protokoll zu, dass du drüber liest, ob ich dich richtig verstanden habe. Die Vertraulichkeit wird zugesichert, es wird gesagt, welche Personen informiert werden und dass es in dem Raum bleiben soll. Also das heißt, dass der Täter und ich dieses Gespräch führen, dass der Täter nicht nachher rumgeht und alles erzählt und dass ich es nur den Personen erzählen, denen ich es erzählen muss, das ist also Geschäftsleiter und die Führungskraft, wenn sie nicht selber involviert ist. Bei dem Gespräch ist es auch wichtig, wie in so vielen Gesprächen, dass der Mitarbeiter mindestens 50% der Redezeit hat und dass du keinerlei Wertung machst. Was du aber machst, ist immer regelmäßig zusammenfassen. Du musst zeigen, dass du Verständnis hast, dass du das Verständnis absicherst und dass du keine Interpretation machst. Das Gespräch ist herausfordernd, das geht achterbahnmäßig ab. Wichtig ist für dich, du musst dein Ziel im Auge behalten, du musst mit W-Fragen arbeiten, du musst paraphrasieren und immer wieder in Hier und Jetzt Fragen kommen, denn dass man sich nicht zu sehr fokussiert auf das, was alles gewesen ist, sondern auf das, wie man es regeln kann und was der Mitarbeiter jetzt braucht und was ihm wichtig ist. Am Schluss, dass du konkret sagst, wie es weiter vorgehen ist, auch wenn du nicht genau weißt, aber dass du sagst, jetzt werde ich erstmal eine Zusammenfassung machen, die wird dir geschickt, ich erwarte die dann und dann zurück, dann werde ich mit dem Geschäftsleiter reden, egal wie es ist, dass du ihm klar sagst, wie es weitergeht Und wenn das Gespräch beendet ist, nimm dir 10 Minuten Zeit, es zu reflektieren für dich. Was hast du gut gemacht? Was hast du weniger gut gemacht? Und wie könntest du es beim nächsten Mal besser machen? Ja, und zum Schluss von diesem Podcast möchte ich darauf hinweisen, dass du deine Grenzen kennen musst. Deine Grenzen in dem ganzen Thema. Also, du bietest weder eine therapeutische Unterstützung, noch bist du hier Psychologe. Dafür haben wir eigentlich die Ausbildung nicht. Und wenn du die Ausbildung haben solltest und im HR arbeitest, dann würde ich sie gleichwohl hier nicht anwenden, sondern sei dir bewusst, welchen Hut trägst du und welchen Auftrag hast du. Bitte sei dir immer bewusst, dass du einen Rollenkonflikt hast. Also mir ist es auch passiert, dass ich als Frau einen Rollenkonflikt habe, wenn zum Beispiel eine Frau zu mir kommt. Man wird ja sehr oft erinnert, dass man ähnliche Situationen gehabt hat, wo man dann so diesen Beschützerinstinkt automatisch hat. Und das muss überhaupt nicht so sein, dass das Opfer jetzt wirklich das Opfer ist. Also dieser Rollenkonflikt einhalten. Ich nutze in diesen Fällen sehr oft Juristen. Also Personen, die ich kenne, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben. Und auch ich empfehle oftmals zu einem Arzt zu gehen und dort sich weitere Hilfe zu holen, wenn es dann in Depressionen reinging oder wo Personen ganz, ganz traurig sind, weil das passiert ist. Okay, das war jetzt mal so ein kurzer Input. Wie gesagt, so ein Trainingstag, der ging 8 Stunden. Ich wollte euch jetzt einfach noch so das Wichtigste durchgeben, dass ihr einfach wisst, wie eure Rolle zu verstehen ist. Ich wollte euch durchgeben, dass es immer um Macht geht. Es geht auch um Hierarchien. Es ist übrigens auch in einer Zeitung festgehalten worden, dass nur 10% aller männlichen Mitarbeiter sexuell belästigt werden im Laufe ihres Arbeitslebens, aber fast 30% aller weiblichen Mitarbeiter. Das ist eine Statistik, die ich gefunden habe im Internet, die sicherlich schon einige Jahre her ist, und auch regional hat es ja immer eine Bewandtnis, also das war eine Schweizer Statistik. Wenn du dazu Fragen hast, bitte schreibe mir, ich antworte dir gerne, auch per Mail, wenn es dann vertraulich ist. Und genau dieses Beratungsgespräch bei einer sexuellen Belästigung, das ist ein Modul in der Ausbildung zum HRM-Coach. Das ist ja eine Ausbildung, die ich ab 1. April anbiete. Ich freue mich irre drauf. Das ist eine Masterclass, da kann man sich anmelden. Man kann ein Jahr lang das besuchen und einen Probemonat machen und sagen, jawohl, ich bin dabei, oder nein, ist es doch nicht so. Der Probemonat kostet nur 27 Euro. Und dann kann man in 12 Monaten lernen, wie man doch als Personalerin oder als Personaler Führungskräfte coacht, Mitarbeiter coacht. Weil das ist ein ganz anderes Coaching, eben aufgrund dieses Rollenkonflikts. Und das versuche ich in dieser Ausbildung, die ich zertifiziert habe, weiterzugeben. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei wärst. Ich werde dir hier einen Link posten, wo du dich informieren kannst, wo du dich zum Probemonat anmelden kannst. Schau doch mal rein. Es wird auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen sehr, sehr praxisnah. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Tätigkeit. Denk immer daran, HR ist viel mehr als eine Dienstleistung. HR ist Kunst. Halt dich senkrecht und bis bald. Herzlich, Diana.
Gutes HRM ist mehr wie eine Dienstleistung. Gutes HRM ist eine Kunst. Daher schön, dass du heute dabei warst. Abonniere diesen Podcast und du bekommst jede Episode automatisch. Deine Bewertung auf iTunes ist dein Dankeschön an die Podcasterin Diana. Feedbacks, Anregungen für neue Themen jeder Art werden gerne per E-Mail beantwortet. Auf der Seite www.dianarothcoaching.com. Dort findest du zusätzlich ein kostenfreies E-Book zu den Themen rund ums HRM. Lad's dir doch einfach herunter. Halt dich senkrecht, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, HRM ist eine Kunst. Bye bye und tschüss.